Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Ende 2023 wurde aus dem Online-Luxusmodehändler Fashionette durch eine Unternehmenszusammenführung die Plattform Group, ein Softwareunternehmen für Plattformlösungen. Doch wer verbirgt sich hinter dem, ich nenne es mal, neuen Unternehmen? Ich freue mich heute, den CEO der Plattform Group, Herrn Dr. Benner, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Dr. Benner, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo Frau Krüger, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Dr. Benner, wir starten unseren Podcast gerne mit einer kleinen, ich nenne es mal Vorstellungsrunde. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Ihr Geschäftsmodell kurz und knapp erklären?
Ja, sehr gerne. Der Hintergrund ist bei uns, dass wir ein altes Familienunternehmen sind. Wir sind vor 142 Jahren gestartet mit dem Bereich Schuhhandel. Und als ich das Unternehmen überraschend, weil mein Vater verstarb, übernommen habe, das war vor 13 Jahren, haben wir komplett uns auf das Thema E-Commerce und Software fokussiert. Was machen wir konkret? Wir machen für andere Händler, zum Beispiel Schuhhändler, Fahrradhändler, Maschinenhändler, für die machen wir den Onlinehandel. Denn die kriegen das bis heute nicht gut hin. Die haben keine Mitarbeiter dafür. Ihnen fehlt vielleicht auch das Wissen, das Kapital. Und deswegen machen wir für die den Onlinehandel von A bis Z. Und das ist unser Geschäftsmodell, mittlerweile in 23 Branchen.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass Sie im Grunde die Online-Präsenz übernehmen oder den Onlinehandel übernehmen. Insgesamt spricht man ja gerne davon, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung Aufholbedarf hat. Jetzt erübrigt sich im Grunde die Frage, wie schätzen Sie die Lage ein? Aber hat Ihrer Meinung nach denn der stationäre Handel den Sprung ins Online-Dasein verschlafen? Also komplett?
Naja, man muss das ein bisschen breiter verstehen, weil oft verwechseln die Menschen das Thema Digitalisierung mit, ich habe eine Webseite. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nicht so viel zu tun. Denn wenn Sie Onlinehandel machen, müssen Sie wirklich Kunden europaweit bedienen, Werbung schalten, mit Google arbeiten. Sie brauchen Schnittstellen. Sie müssen sich komplett mit der Logistik auseinandersetzen. Das ist mehr als einfach nur bei Shopify einen Shop zu bestellen. Ja? Und das ist eigentlich genau die Krux, die der stationäre Handel hat bis heute. Egal welche Branche, er ist zu 90% nicht aktiv, geschweige denn hat er damit Erfolg. Das heißt, sie sind online nicht unterwegs, machen damit auch keine Umsätze. Und in den meisten Branchen, wo wir sind, sind wir eigentlich auch die einzige Alternative, ja, wo der Händler mit uns als Plattform Verkäufe machen kann. Und wir erhöhen den Umsatz schon ganz deutlich. Also wenn Händler bei uns mitmacht, steigert er seinen Umsatz von mindestens um 20%. Und damit kann man schon sehr gut wirtschaften und das ist ganz wichtig, damit die Händler auch gut überleben können.
Sie hatten gerade schon angesprochen, dass Sie in sehr vielen Branchen aktiv sind. Warum diese breite Aufstellung?
Ja, wir haben ja die letzten 10 Jahre sehr viel in unsere Software investiert. Immer mit dem Ziel, dass die Software eben auch in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann. Mhm. Und das ist unser Ziel. Wir versuchen mit der Software in vielen Branchen aktiv zu sein, versuchen die doch sehr, sehr hohen Investitionskosten, die wir jetzt getätigt haben die letzten 10 Jahre, wieder gut rauszuholen, indem wir die in verschiedene Branchen einsetzen, dort skalierbar den E-Commerce nach oben fahren und für ganz viele Händler, mittlerweile haben wir 12.000 Händler, dass wir für die eben den E-Commerce machen. Und das ist durchaus ertragreich und damit kann man gut arbeiten.
Wie macht sich die derzeitige wirtschaftliche Lage bei Ihnen bemerkbar?
Also wir haben dieses Jahr ein Wachstum von ungefähr 25% avisiert. Das heißt, wir haben ein sehr starkes, auch organisches Wachstum. Und das ist bei uns ein ganz starker Treiber. Mhm. Ob die Wirtschaft um 2% hoch oder runter geht, ist für uns gar nicht so wichtig, denn unser Hauptwachstumstreiber sind die Händler. Das heißt, je mehr Händler wir haben, desto mehr Produkte haben wir. Und wenn wir mehr Produkte haben, desto mehr verkaufen wir.
Und in welchen Regionen sind Sie inzwischen vertreten? Also Sie sprachen gerade von EU-weit.
Ja, wir verkaufen in alle EU-Länder, ne, von Frankreich, Spanien, Portugal bis hoch an die Nordics, bis nach Schweden. Wir haben auch dieses Jahr angefangen, in die USA zu verkaufen. Das läuft ganz gut. Und wir merken einfach, dass wir gute Markenprodukte, und die haben wir eben weltweit verkaufen können. Das haben wir in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Das heißt, wir hätten eigentlich viel früher ins Ausland gehen sollen. Wir waren da ein bisschen zu konservativ. Ja, aber mittlerweile läuft das sehr gut. Und wir sind sehr froh, dass da auch jetzt gute Ergebnisbeiträge herkommen.
Machen sich da Unterschiede bemerkbar? Also Deutschland im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, Spanien, Frankreich oder auch die skandinavischen Länder?
Ja, also wir sehen zum einen deutliche Preisunterschiede. Das heißt, in manchen Ländern sind unsere Produkte viel, viel teurer als in Deutschland. Und gleichzeitig sehen wir auch ein anderes Nachfrageverhalten. Wir verkaufen viel an B2B-Kunden. Und der B2B-Kunde kauft zum Beispiel ganz andere Produkte in Europa ein als im Nicht-EU-Ausland. Der Endkunde tut in Deutschland viel mehr retournieren als zum Beispiel in Italien oder zum Beispiel die Zahlungsverhaltensweisen. Ja, der Kunde in der Schweiz ist ganz andere Zahlungsmethoden gewohnt als der Kunde, der zum Beispiel in den Niederlanden einkauft. Ja, und das sind schon deutliche Unterschiede, auf die man sich einstellen muss.
Gibt es denn noch weitere Märkte, die für Sie interessant sind?
Wir haben einen Markt, den wir ganz spannend finden, das ist Indien. Und in dem Markt planen wir schon länger, wie wir dort gut Fuß fassen und starten können. Und wir können uns vorstellen, dass das ein wichtiges Projekt für das nächste Jahr wird, hier in Indien eben auch eine Präsenz aufzubauen. Aber immer mit Partnern zusammen. Das heißt, wir setzen nicht irgendwie 20 Millionen hin und hoffen, dass das dann viel mit Werbung ausgegeben wird, sondern wollen erstmal mit anderen starken Partnern dort mitverkaufen, auf deren Kanälen auch gemeinsam arbeiten und dann schauen, ob sich das auszahlt.
Sind Sie da schon in konkreten Verhandlungen, sage ich mal?
Ja, also ich wäre ja ein schlechter Vorstand, wenn ich das nicht tun würde. Insofern, ja, wir haben uns schon die Fühler sehr stark ausgestreckt. Wir haben auch schon zwei indische Mitarbeiter, die sich jetzt hier entsprechend um die Marktvorbereitung kümmern. Insofern also sind wir da schon auf einer sehr guten Vorbereitungsebene und glauben, dass wir da in den nächsten 5 bis 8 Monaten spruchreif sind und sagen können, wie unser Start da konkret aussieht.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Eines der derzeitigen Trendthemen ist ja auch künstliche Intelligenz. Inwiefern spielt das für Ihr Unternehmen eine Rolle?
Also das hat, glaube ich, zwei Dimensionen. Wir nutzen KI sehr stark, vor allem im Bereich der Content-Kreierung. Das heißt, wir tun das bei Texten einsetzen, bei Attributen, bei Artikelpflegen. Auch im Customer Support nutzen wir KI deutlich. Aber auf der anderen Seite sind wir auch sehr skeptisch, weil mittlerweile wirbt jede Firma mit KI und erzählt, wie toll KI ist. Häufig sind das nichts anderes als Wenn-Dann-Formeln in Excel. Und deswegen habe ich so persönlich auch eine gewisse Grundskepsis, wenn mir jemand was von KI erzählt. Häufig ist es wirklich Wenn-Dann-Formel oder ein bisschen Machine Learning, aber hat nichts mit Intelligenz zu tun. Deswegen stapeln wir da ein bisschen tief und versuchen gar nicht solche Buzzwords in unsere Story mit aufzunehmen.
Sie sind auch in der Vergangenheit durch Übernahmen gewachsen. Sind hier weitere Akquisitionen geplant?
Also unser Unternehmen, als ich das übernommen habe im Jahr 2012, hat eigentlich nie Übernahmen gemacht. Wir sind immer sehr, sehr stark organisch gewachsen und wir fanden in den letzten Jahren eigentlich die Kaufpreise viel zu hoch. Deswegen haben wir uns da immer zurückgehalten und haben auch niemals solch hohe Kaufpreise gezahlt. Erst in den letzten 3 Jahren sind die Bewertungen massiv runtergegangen. Das heißt, wir haben massive Abschläge bei den Enterprise und Equity Values gesehen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, naja, also für 4x EBIT kann man schon, wenn das ein gutes Unternehmen ist, zuschlagen und dann auch kaufen. Und interessanterweise, wir sind, glaube ich, im Moment einer der stärksten Käufer im Markt, ne, weil wir gute Unternehmen für sehr, sehr tiefe Preise sehen. Und es gibt kaum Wettbewerber. Also wir sehen kaum andere Konkurrenten, die auch kaufen. Insofern ist das eigentlich für uns eine gute Zeit. Wir sind liquide, wir können gute Unternehmen kaufen und vor allem, wir bringen die Unternehmen auch voran. Wir sind kein Private Equity Player, der nach 3 Jahren den Exit sucht, sondern wir tun wirklich mit unserer operativen Mannschaft hier in der Zentrale diese Beteiligung nach vorne bringen, damit sie wertvoller und größer werden. Und das haben wir jetzt 25 Mal schon unter Beweis gestellt.
Sie sind ja via Fusion mit der Fashionette Group an der Börse gestartet. Warum dieser Weg und nicht, ich sage jetzt mal, der direkte Börsengang?
Das war in der Tat sehr ungewöhnlich, weil wir haben damals das Unternehmen Fashionette an der Börse beobachtet. Wir haben gesehen, dass das Verluste gefahren hat und dass der Kurs der Aktie sehr, sehr gering war. Und an sich war das eher ein Unternehmen, wo niemand wusste, wie lange existiert das noch. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut. Wir kennen uns in dem Segment sehr gut aus. Und wir haben gesagt, naja, wenn wir das gut umstellen, die Firma Fashionette auf ein Plattformmodell, so wie wir das auch bei anderen Branchen machen, dann können wir das, glaube ich, schon gut drehen, diese Firma. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind also mehrheitlich eingestiegen, haben dann die Firma Richtung Plattformmodell geändert und haben dann auch die eigene Plattform Group, so heißen wir historisch, haben wir dann auch mit der Fashionette zusammengebracht. Heute ist die Fashionette ein Bestandteil von uns. Wir haben praktisch einen sogenannten Reverse-IPO gemacht. Und das möchte ich vielleicht auch mal betonen. Wir gehören zu den ganz wenigen Unternehmen an der Börse, die keinen Euro an der Börse eingesammelt haben, die also keinen horrenden IPO-Erlös hatten. Auch ich hatte keinen Erlös. Sondern wir versuchen einfach mit den Geldern, was wir verdienen, versuchen wir gutes Geschäft zu machen und die Profitabilität, die wir sehr deutlich haben, für die eben gut investieren.
Dann kommen wir vielleicht jetzt einmal konkret auf Zahlen zu sprechen, sage ich mal. Sie haben zuletzt Ihre 9-Monats-Ergebnisse vorgestellt. Wie lief das bisherige Geschäftsjahr für Sie? Sie hatten es gerade schon kurz angeschnitten.
Also wir hatten sowohl beim Warenvolumen in unserer Warenhandel, das GMV, als auch beim Nettoumsatz haben wir uns um ungefähr 30% nach oben entwickelt. Das ist schon sehr, sehr stark. Also wir kennen eigentlich aktuell in unserem Umfeld niemanden, der solche Wachstumsraten ausweist. Wir haben das EBITDA um 70% erhöht. Wir erwarten ungefähr eine Marge von 7% im kommenden Jahr. Dieses Jahr wird es knapp tiefer noch sein, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Pfad, weil wir auch mit unseren Kosten sehr schwäbisch umgehen. Also wir haben jetzt hier keine riesige Headquarter-Zentrale aufgebaut. Wir haben hier keine großen Mitarbeiterstäbe, sondern wir sind alle sehr, sehr operativ drin und versuchen einfach mit einer guten Kostenstruktur, die wir mit Augenmaß haben, hier gut zu wirtschaften.
Sind Sie denn auch trotz der aktuellen Wirtschaftslage auf Kurs bei Ihren Jahreszielen?
Ja, also ich habe ja schon mal erwähnt, die Wirtschaftslage ist für uns gar nicht so wichtig. Denn wenn wir mehr Händler bekommen, haben wir eben deutlich mehr Produkte und damit kriegen wir mehr Kunden. Das ist für uns viel wichtiger, als ob die Wirtschaft so oder so läuft. Klar, wenn niemand mehr Geld ausgibt und die Wirtschaft sicher wird, das wäre auch für uns schlecht. Aber in Summe sind wir da sehr, sehr gut on track. Wir haben dieses Jahr das dritte Mal die Prognose erhöht. Und das zeigt ja, dass wir hier auf einem sehr zufriedenstellenden oder sogar positiven Pfad sind und wir auch unsere Prognose erreichen wollen.
Und wie sehen Ihre Mittelfristziele aus?
Wir werden nächstes Jahr nochmal deutlich zulegen. Wir haben das auch als Mittelfristplanung an der Börse kommuniziert. Wir gehen davon aus, dass wir unser Unternehmen im Warenvolumen auf ungefähr 1,2 Milliarden Euro hochfahren. Das ist also schon ganz anständig für so mittelständischen Konzerne im Handel, wie wir es sind. Und das Spannende ist eben auch, mit der Software, die wir haben, können wir eben in neue Branchen eintreten. Und wir planen nächstes Jahr auf 30 Branchen zu wachsen. Das heißt, wir wollen also in neue Branchen unsere Softwarelösungen, Plattformlösungen einsetzen. Und dadurch können wir natürlich unser Wachstum auch nach oben skalieren. Und was wir auch machen werden, wir werden erstmals jetzt über 7% in der operativen Marge verdienen. Das ist, glaube ich, deutlich höher als alle anderen Unternehmen, die wir im E-Commerce sonst erleben und kennen. Und es gibt uns auch einen guten Rückenwind, mit einer guten Profitabilität ins neue Jahr zu starten.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass Sie auf 30 Branchen wachsen wollen. Gibt es da, ich sage jetzt mal auch langfristig, so dass Sie sagen, so es gibt Branchen, die für Sie noch besonders reizvoll sind? Oder guckt man, wie sich das gerade ergibt?
Ja, also wir haben Branchen, die wir gut finden und welche, die wir gar nicht gut finden. Das fangen wir vielleicht mal mit gar nicht gut an. Also zum Beispiel, wir wollen nicht in die Food-Branche einsteigen. Denn wenn Sie im Thema Lebensmittel arbeiten, vor allem auch mit gefrorenen und gekühlten Lebensmitteln, müssen Sie die Kühlkette einhalten. Und wir kennen ehrlicherweise keine Unternehmen, die da wirklich Geld mit verdienen können mit dieser letzten Meile auch. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Business, da halten wir uns raus. Dagegen gibt es viele Branchen, die wir hochspannend finden. Ja, dazu gehört der Maschinenhandel. Wir haben jetzt schon den Marktführer für Maschinenhandel in Europa, die Firma Gindumac. Und wir kaufen weitere selektive Maschinenhändler hier hinzu, die auch online wirklich sehr gut aktiv und unterwegs sind. Und wir werden darüber hinaus im Luxusbereich noch hinzukaufen. Aber auch im Bereich Finanzplattformen werden wir erstmal einen Schritt wagen und möchten also hier das Thema Finanzplattform abbilden. Und das ist eines der Ziele, die wir im neuen Jahr unbedingt umsetzen wollen.
Gibt es denn auch Branchen, die aktuell, ich sage jetzt mal, vielleicht noch nicht so gut laufen und ein Aufholpotenzial haben, wo Sie in den nächsten Jahren sagen, okay, da dürfte der Motor dann richtig Gas geben?
Ja, also wir glauben schon, dass viele Branchen gerade eine Konsolidierungsphase haben oder an sich auch stark wachsen. Sie müssen das mal so schauen. In Corona haben gewisse Branchen richtig zugelegt. Dazu haben zum Beispiel das Thema Pool, Outdoor gehört. Dazu hat das Thema Fahrrad gehört. Und das sind Branchen, die sind alle um 30-40% hochgegangen in diesen 2 Jahren. Die haben jetzt alle einen riesigen Dämpfer erlebt. Auch die Möbelbranche hat einen riesigen Dämpfer erlebt. Und die sind jetzt alle richtig abgestürzt oder stürzen gerade noch ab. Und das ist eigentlich genau die Zeit, um in solche Branchen zu investieren. Weil wenn man antizyklisch investiert, und das machen wir, versuche ich auch immer, meinen Führungskräften zu erklären, wenn man antizyklisch jetzt investiert, kann man eigentlich wirklich gute Unternehmen für sehr faire Preise kaufen, mit denen gemeinsam wieder in der Erholungsphase Gas geben. Und das ist ein Ziel, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Pfad in der Umsetzung.
Dann vielleicht noch abschließend eine Frage. Gibt es konkrete Pläne, den Free Float, der liegt ja aktuell bei 20,1%, in Zukunft zu erhöhen?
Ja, also ich bin selbst der größte Aktionär in der Firma. Wir haben knapp 70%. Ich fühle mich damit sehr wohl. Das heißt, ich möchte auch weiterhin in dieser Position des Hauptaktionärs bleiben in der Mehrheit. Aber wir tun durchaus in kleinen Schritten auch mal Kapital erhöhen. Das machen wir dann, wenn zum Beispiel jemand das Unternehmen verkauft an uns. Und dann kriegt er vielleicht 1 Million Euro auch mal als Aktienkomponente, damit er langfristig auch an uns gebunden ist. Das gibt es durchaus. Aber dass wir jetzt eine relevante Kapitalerhöhung machen, ist nicht geplant. Wir wollen auch jetzt nicht irgendwelche wahllosen Aktionäre hier dazu nehmen, sondern unser Ziel ist es schon, mit guten Partnern, mit guten Aktionären hier dauerhaft ein solides Unternehmen aufzubauen. Und das machen wir jetzt seit 13 Jahren in diesem Bereich E-Commerce und Software und sind jedes Jahr um 20, 30% gewachsen. Und das möchten wir auch so weiter tun.
Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Dann darf ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Dr. Benner, für das interessante Interview bedanken. Vielen Dank.
Danke, Frau Krüger.
Und wir hoffen, ihr konntet die eine oder andere Information, die für euch interessant ist, mitnehmen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Schaut unbedingt mal vorbei. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.